Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Kommen Sie näher, kommen Sie ran und trauen Sie sich mal was. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 180 vom 11. Februar 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und darin macht Zuckerwatte der Julian. Hallo Julian.
Moin Moin.
Du schnurbst und kaust. Es ist ein anstrengender Tag. Es ist ein Montag für dich gewesen. Du bist gerade in der Klausurenphase und trotzdem setzt du dich hier nach getaner Arbeit mit mir hin und nimmst einen Podcast auf. Ja, was motiviert dich nach so langer Zeit? Was führt dazu?
Oh, ich weiß nicht, das ist, woran hattest du lehen, ne? Das ist die klassische Frage. Ne? Keine Ahnung. Nee, macht halt einfach Spaß. Ne?
Kann man nicht anders sagen. Wir sind jetzt schon, keine Ahnung, 2 Jahre, ne? Machen wir das mindestens seit der DBG 2023, also mehr als 2 Jahre. Und es ist schön zu sehen, dass die Freude daran nicht abnimmt. Wir haben ja alle nun mal Jobs. Ich bin in der Privatwirtschaft, du bist an der Uni und trotzdem setzt man sich hier nochmal hin und nimmt einen Podcast auf. Schönes Hobby.
Ja. Ja. Es weitet ja auch immer so ein bisschen den Horizont, ne? Man findet ja wieder neue interessante Studien, wo man jetzt so im Tagesgeschäft normalerweise nicht so drauf kommen würde. Also von daher, das ist auch immer ganz schön. Wie heißt es ja immer so schön, was die Katze uns da vor die Tür gelegt hat, ne? Mal so zu gucken.
Genau. Und mein Traum ist, wir sind jetzt bei Folge 180 angekommen. Kann ich eigentlich auch gar nicht glauben. 180 Folgen schon veröffentlicht. Aber mein Traum, wenn ich irgendwann mal in den Ruhestand gehe, ist zu sagen, darüber habe ich schon mal eine Folge gemacht, darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht und der Jürgen hat darüber mal. Dann hast du irgendwann alles mal angeritzt. Wir können nicht unendlich tief reingehen, sage ich mal, aber wir haben alles mal angeritzt. Das ist eigentlich auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen.
Ja.
Jörn, weißt du, was auch eine schöne Erfahrung ist, mal in die ersten Befragungsergebnisse der Hörerumfrage reinzuschauen. Wenn ich dich mal frage, als aktiven Podcaster, der hier schon einiges geleistet hat, was würdest du gern wissen wollen von den Leuten, die dich hören im Podcast?
Auch ich denke mal, das ist wie bei uns auch bei den Lehrevaluationen eigentlich, ne, dass man einfach sowohl positives als auch vor allem auch negatives Feedback ganz gerne hört. Also meistens ist ja sogar tatsächlich die freundliche Schelte, das was ein bisschen mehr nutzt sogar, weil man weiß, okay, da sind noch vielleicht Kanten abzuschleifen. Natürlich würden wir uns natürlich auch immer darüber freuen, wenn was sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gut ist. Ne? Wir haben ja auf der letzten DBG-Tagung auch schon so ein bisschen Rückmeldungen von einigen Hörenden auch bekommen, denen das alles sehr gut gefallen hat. Ne? Also von daher, klar, es ist natürlich immer schön auch zu wissen, okay, was wären vielleicht noch so Projektansätze oder Formate, die man sich vielleicht gewünscht hat oder die man wiedersehen will. Ne? Also das wären durchaus so Geschichten, die würden mich tatsächlich mal interessieren. Ne?
Da hört ihr es. Und Julian ist ein erfahrener Lehrender, der freut sich über Lehrveranstaltungsevaluation und genauso über die Ergebnisse der HörerInnenumfrage. Und das ist einfach eure Gelegenheit, auch mit uns mal so einseitig in Kontakt zu treten und einfach alles mal rauszuhauen, was ihr loswerden wolltet. Ja? Was sind eure Hörgewohnheiten? Wann hört ihr uns? Welche Formate, Inhalte findet ihr besonders interessant? Was machen wir vielleicht schon ganz gut? Was kann man noch verbessern? Das ist die Gelegenheit für euch tatsächlich, uns das alles mitzuteilen. Und ich werde nicht müde, das am Anfang jeder Folge jetzt zu sagen, weil die HörerInnenumfrage ist auch noch geschaltet bis zum Ende der Sommerpause dieses Jahr. Also bis Ende der Sommerpause 2026 könnt ihr noch daran teilnehmen. Und ihr habt es gerade gehört von Julian und werdet es noch von anderen Zollcasterinnen und Zollcastern hören. Das ist was, worauf wir hinfiebern. Ja, und wir werden uns dann im Rahmen eines Treffens sicherlich auch die Zeit nehmen, das mal für uns auszuwerten und dann auch Verbesserungen vorzunehmen an diesem Format. Das bleibt natürlich nicht aus. Also geht gerne in die Shownotes. Da habe ich natürlich den Link zur HörerInnenumfrage verlinkt. Wird über Microsoft Forms abgehalten und wir freuen uns einfach über eure Rückmeldung, Julian. Ne? Das
genau das
kann man so sagen. Julian, worüber ich mich jetzt freue, ist, dass du mal wieder etwas, nehme ich mal an, aus deiner Doktoratszeit rausgekramt hast. Du hast dich während deiner Doktorarbeit mit Bodenerosion beschäftigt. Dafür bist du bekannt, berühmt und berüchtigt. Wir haben dich in unserem Bodenschutzkonzept auch zitiert, Julian. Ja, Bodenerosion in Waldgebieten, da musst du dich fachlich irgendwann mal fragen, spielt das eine Rolle? Ja, nein, ja. Wie viel, wie wenig? Und da
das war eine Nische, man war eine kleine Gruppe immer, ne?
Also, ja, genau.
Man kennt
genau.
Sich.
Ja, siehst du, ach, jetzt ist er ganz rot geworden, jetzt müssen wir vermutlich gleich eine Pause machen. Nein, Jürgen, du bist da Experte und deswegen freue ich mich immer, wenn du auch was zur Bodenerosion mitbringst. Und zwar im landwirtschaftlichen Kontext, weil uns auch viele Landwirte hören. Und deswegen lehne ich mich jetzt zurück und horche mal, was du mir mitgebracht hast.
Ja, es komme nämlich tatsächlich nicht so aus meinem Doktorarbeitsbereich, weil der wäre wirklich eher so in Richtung Forst unterwegs, sondern wirklich so klassische Landwirtschaft-Erosion, wo man ja eigentlich jetzt vielleicht schon die ersten Hörenden verliert, die jetzt sagen so, oh, Käse, haben wir tausendmal gehört, ne? Also jeder kennt vielleicht ein Modell, da haben wir ja auch sogar auch schon eine Folge zu gemacht. Jeder weiß um das Problem, es ist in Gesetzestexten, ne? Bis hin Bundesbodenschutzgesetz wird es formuliert und festgesetzt. Also eigentlich ja ein ziemlich alter Hut. Nur das Ding war jetzt wirklich so ein Teil aus dem Alltag, wo ich mal wirklich, also ich habe ja immer so eine kleine Pile of Shame, würde ich es nicht nennen, eher den Pile of Fame, dass ich mir so ein paar Paper auf die Halde lege, wenn mal wieder eine Folge ansteht. Und das Ding kommt tatsächlich aus so einer Phase, wo ich mir wieder Kartoffeln geschält habe, ne? Und wo ich dann wirklich so überlegt habe, boah, die sind aber ganz schön erdig, ne? Und da kam so mir tatsächlich die Idee, so zum ersten, sollte ich vielleicht doch irgendwie so einen Sandfang in der Spüle installieren, wie wir es im Labor haben? Ja, nein. Aber das andere war halt so, dass man sich mal gedacht hat, ey, gibt's da eigentlich zu Forschung? Also, weil dieser Boden, den ich jetzt in der Spüle habe oder irgendwo beim Schälen habe, der fehlt jetzt eigentlich auf dem Acker, ne? Und in welche Schublade packen wir den denn dann überhaupt rein? Naja, und dann halt ein bisschen hin und her getippt und fröhlich hin und her gesucht und siehe an, es gibt natürlich für alles schon einen griffigen Namen und schöne Abkürzungen. Es gibt diesen Forschungszweig und deshalb haben wir die Folge mit diesem, ich habe ja schon gesagt, ganz unkreativ einfach einen billigen Reim verwendet, nämlich mit dem SLCH, versteckte Gefahr, ne? Weil wenig bisher darüber publiziert ist und man muss jetzt erstmal überlegen, was heißt die Abkürzung? SLCH lehnt sich halt aus dem Englischen rüber, Soil Loss durch Crop Harvesting, also quasi Ernteerosion könnte man es nennen. Es ist auch in unserem Paper der Folge als Harvest Erosion beschrieben. Das heißt, man könnte sich jetzt schön Neil Young auflegen, das Harvest-Album können wir jetzt vielleicht noch packen und so, ne? Und kann sich dann die SLCH-Folge dann schön anhören. Aber es ist schon ganz spannend, weil es halt genau darum geht. Ne? Also wie viel Boden geht eigentlich verloren durch den ganzen, und jetzt sagen wir mal ganz unbodenkundlich, den ganzen Schmodder, der an der Feldfrucht hängt, ne? Wenn sie quasi rausgeholt wird, wenn sie weiterverarbeitet wird. Und ich glaube, das ist ja auch eine sehr lebensnahe Erfahrung, dass man durchaus mal so richtig erdige Kartoffeln oder mal eine erdige Rübe oder irgendwas hatte. Und na klar, auf einer Kartoffel klebt jetzt nicht viel, aber wir wissen, es gibt viele Kartoffeln und es gibt viele Rüben und noch viele andere Feldfrüchte, die halt aus der Erde gezogen werden. Und natürlich wird sowas auch erforscht. Und was ich aus dem Grund, weil es echt ja so ein etwas abseitiges Thema ist, ne, und eigentlich ja nie so richtig Beachtung findet, weil wir hören über Winderosion, über Wassererosion, das sind so die klassischen Dinger, die man eigentlich immer durchgeht. So Harvest Erosion, also so Ernteerosion, recht wenig tatsächlich. Und da bin ich tatsächlich über eine Metastudie, also ein Review-Artikel gestolpert, die sich genau mal diese Situation angeguckt haben und gesagt haben, Mensch, vielleicht haben die auch Kartoffeln geschnitten und haben die gleiche Erfahrung gehabt und sich gefragt, gibt's dazu was? Und die sind dann einfach mal auf die Suche gegangen. Also wir haben so den Stand laut Paper Februar 2021, da haben die quasi ihre Recherche beendet. Und da haben die einfach mal reingeguckt, wie viel finden wir denn überhaupt in der Studienlage? Wenn wir jetzt von denen und die sprechen, das ist das Review Paper ist originär aus Kiel. Das heißt, Herr Kuhwald et al., Kuhwald, Bursche, Sager, Duttmann haben sich quasi hingesetzt und mal einfach geguckt, okay, was finden wir denn tatsächlich? Und das ist auch schon so die erste Grafik im Paper, die eigentlich sehr klar und sehr sprechend ist. Und wir nehmen mal an, dass die auch ihr Recherchehandwerk natürlich verstehen. Die sind also klassischerweise das Web of Science durchgegangen, Scopus durchgegangen, haben nach Termini gesucht wie Soil Erosion, Water Erosion, Wind Erosion und so. Und von oben runterkommen, Bodenerosion, haben sie in der Spitze über Scopus knapp 30.000 Artikel gefunden. Zur Harvest Erosion oder SLCH tatsächlich 36. Ne, das heißt, da sieht man schon einen riesen Gap irgendwie drin, dass das also wirklich ein Feld der Erosionsforschung ist, das jetzt ganz bildlich gesprochen halt noch nicht so intensiv beackert ist. Ne, also wo man einfach eventuell noch so ein Knowledge Gap irgendwie hat und überhaupt erstmal determinieren muss, wie viel geht da überhaupt verloren. Weil darüber sind die im Grunde rangekommen. Die haben also schon Studien gefunden. Es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, Eureka, wir haben ein ganz neues Forschungsfeld aufgetan. Haben aber schon gesehen, also wir haben ja Randbedingungen. Das müssen wir erstmal irgendwie definieren. Wir müssen ein bisschen standardisieren. Wir müssen mal überhaupt gucken, wenn wir uns diesen kleinen Teil des Erosionsgeschehens angucken, was sind überhaupt Steuerfaktoren? Und eigentlich finde ich das auch ziemlich interessant, weil wir damit ja eigentlich auch so eine Ausgangssituation haben, dass man so ganz am Anfang eines Forschungszweiges steht und erstmal noch gar nicht weiß, ist der überhaupt relevant oder nicht? Also sprechen wir über Zahlen, die wir eigentlich ignorieren können. Wie sieht das mit unterschiedlichen Settings auch der Studien aus? Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Review-Datenstand von 36 Studien und das ist dann erschöpfend, dann ist das natürlich noch relativ am Anfang des Ganzen. Ja, und wo man wirklich erstmal sagen muss, okay, bevor wir in die Detailsachen reingehen, müssen wir erstmal anhand von einer Handvoll Studien im Grunde sagen, okay, über welche Größenordnung reden wir da? Hat das eine Relevanz oder nicht? Und da konnten sie zumindest sagen, okay, die wenigen Studien, die sich mit sowas beschäftigt haben, die geben mitunter Zahlen raus, wo wir relativ hoch reinranken würden, was so typische Erosionsformen angeht. Das heißt, so Zahlen, von denen man jetzt sagen würde, das ist jetzt nicht unbedingt vernachlässigbar, weil wir reden ja auch über Wind- oder Wassererosion. Da haben wir meistens so diese Zahlen vor Augen. Jeder, der schon mal irgendwie eine ABAC gesehen hat oder so die üblichen Erosionsgefährdungsklassen gesehen hat, weiß, ne? Also auf dem Acker so das schlimmste Böse, so ungefähr in der Range 30 Tonnen pro Hektar pro Jahr. Das sind so immer diese Pi mal Daumen-Werte, wo man so sagt, boah, das tut schon richtig weh und alles unter 2 oder unter 5 ist schon ein bisschen besser, sagen wir mal so. Ne? Aber es ist natürlich immer so eine Range, die recht stabil steht, weil wir viele Studien haben und zu unterschiedlichen Feldfrüchten, unterschiedlichen Anbaubedingungen, unterschiedlichen Regionen. Und das haben wir hier tatsächlich nicht. Was man auch noch ganz kurz vorwegstellen muss, die haben auch nochmal differenziert bei ihrer Recherche in Richtung Tillage Erosion, also durch Pflügen zum Beispiel, weil das ist was, das war selbst mir noch bekannt aus dem Studium, das hat zwar auch nur so knapp 300 Studien gefunden, aber diese lokale Umverlagerung auch von Material, die ja auch stattfindet, so peu à peu beim Pflügen, die ist jetzt explizit nicht damit gemeint. Also diese SLCH, dieser Soil Loss durch Crop Harvesting, also wirklich dieses durch die Ernte verursachte, meint jetzt tatsächlich Erde, die ich mit der Feldfrucht entferne. Also das ist wirklich diese ganz, 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 ganz kleine Nische, die da im Grunde bearbeitet wird. Und was ich schon ganz schön fand, auch auf Basis der wenigen Studien, haben die auch gesagt, okay, eigentlich, wenn wir jetzt mal so dieses Buch neu schreiben und mal den Prozess an sich komplett beschreiben, so das erste Mal, könnten wir ja aus den Studien herausziehen, das hat auch schon ein Autor 2004 gemacht, unterschiedliche Indizes, unterschiedliche Maßzahlen für diese Ackerabbau-Erosion im Grunde, ne? Also diese Ernte-Erosion. Das eine fand, also ich fand es interessant, wie diese Indizes aufgebaut wurde, ist quasi eine Verrechnung, wie viel Tonne pro Tonne Feldfrucht geht denn verloren. Das heißt im Grunde so eine Rechnung, wenn ich so und so viele Tonnen Rüben rausziehe, ziehe ich dabei wie viel Tonnen Boden mit. Das ist eine schöne Maßzahl, finde ich. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Dann kann man es natürlich noch runterbrechen, das ist der in Stufe 2, auf das Einzelobjekt. Das heißt sogar der Ansatz, wie viel Erde wird durchschnittlich bei einer Rübe oder einer Kartoffel im Grunde mitgezogen, dass man da so eine Quantifizierung dann im Grunde vornimmt. Und dann gibt es noch die beiden großen Jahreszahlen. Das eine wäre quasi pro Ernte, wie viel geht auf einer Fläche verloren, also so das klassische Tonnen pro Hektar pro Ernte dann eben zum Beispiel. Und als vierter Punkt das Klassische, was wir eigentlich so kennen aus der Bodenerosionsforschung, sowas wie Tonnen pro Hektar pro Jahr. Das heißt einfach so ein Jahreswert im Mittel daneben. Und das ist im Grunde so das Framework, mit dem die gearbeitet haben. Also sie haben sich die 2004er Studie von Ruischert et al. Genommen, haben gesagt, okay, wenn es diese vier Arten gibt, machen wir mal die große Tabelle auf, listen unsere 36 Studien und schauen wir mal, was die gefunden haben. Und im Grunde, ähnlich wie so bei den bodenbildenden Prozessen und Faktoren, haben die gesagt, okay, bevor wir den Prozess beschreiben und da so ein bisschen reingehen, weisen wir erstmal Steuerfaktoren aus. Und das haben die sehr schön gemacht, weil die haben gesagt, es gibt für uns im Grunde fünf große Themen der Steuerfaktoren. Ist auch in einer wunderschönen, handgezeichneten Grafik hier auch zu sehen in unserem Paper. Die haben gesagt, okay, Nummer 1 hat gar nichts zu tun mit dem, was wir da vor Ort veranstalten. Das ist nämlich einfach die klimatische Randbedingung. Das heißt Niederschlag, Niederschlagsverteilung, Verdunstung und solare Einstrahlung. Hat ein bisschen was mit dem zweiten Punkt nämlich zu tun, weil sie dann natürlich noch die Schublade in ihrem gedanklichen Modell aufmachen. Boden. Und das ist für uns aus der Bodenkunde eigentlich super plausibel, weil hier kommen natürlich die klassischen Größen und Parameter der Bodenphysik und Bodenchemie mit rein. Sprich, welche Bodenart habe ich, welchen Organikanteil habe ich dann mit drin, wie feucht ist der Boden, wie sieht die Struktur aus, wie dicht ist der Boden. Also diese klassischen Geschichten, die im Grunde auch damit reinspielen, wie stark dann entsprechend der Boden auch klebt. Ne, das bedeutet, wir haben wirklich auch Studien, die das dann auch getestet haben. Ne? Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich so eine Feldfrucht rausziehe, klebt natürlich auch mehr dran mitunter. Oder ich kriege das auch schwerer ab von der Frucht. Weil eigentlich, dazu kommen wir nachher auch noch kurz ein bisschen, ist das ja Verunreinigung, die ich auch bei der Ernte erstmal per se nicht haben will. Also es ist eigentlich auch für den gesamten Maschinenpark am schönsten, wenn die Feldfrucht möglichst sauber rauskommt, weil wir eben weniger Verunreinigungen drin haben, weniger sauber machen müssen. Ne? Das ist so der Grundgedanke. Wir kommen gleich noch zu einer interessanten Ausnahme von diesem Grundgedanken. Aber naja, das wäre also Schublade 2, der Boden. Und dann nimmt das diese sehr kleine, nischige Schublade jetzt noch, weil dann guckt man sich überhaupt an, okay, um welche Feldfrucht handelt es sich denn? Und dann kommen wir so ein Parameter rein, die erstmal am Anfang ungewohnt sind, aber brutal plausibel, wenn man drüber nachdenkt, weil die im Grunde gesagt haben, okay, meine Feldfrucht, die kann ich jetzt mit ja so 6 Eigenschaften beschreiben. Das eine ist die Größe, das heißt, wie groß wird so eine Frucht, wenn es gut läuft? Das heißt entsprechend, welche Oberfläche deckt die dann auch ab, also Kontaktfläche mit dem Boden. Dann gibt's, was ich sehr schön fand, die Roughness. Das heißt also, wie rau ist die Oberfläche? Je rauer, desto mehr Boden kann er dran babsen. Eine glatte Frucht, ne, klebt halt nicht so viel dran. Interessanterweise auch die Ausführung Legs. Das heißt, in wie viel Ästelung wächst da denn was? Also unsere Kartoffel ist eine Knolle, ne, aber es gibt andere Feldfrüchte, da kommen wir gleich auch noch zu, die halt auch so in einzelnen Stämmchen und Beinchen im Grunde wegwachsen. Die generelle Form ist auch eine Sache. Das heißt, beim Rausziehen, ne, ist die eher so geformt, dass die Boden mitnimmt oder so rausflutscht eher. Dann gibt es noch die Wurzeln. Die haben das hier auch als Root Bifurcation genannt. Da komme ich jetzt aus meiner Hydrologie sehr schön raus. Bifurkation ist ja, wie verästelt ist etwas. Und natürlich ist ein verästeltes Wurzelsystem, zieht mehr Erde mit. Das kennen wir auch, wenn wir irgendwie mal so ein Unkraut irgendwie aus dem Boden ziehen. So ein Wurzelfilz, der zieht viel mehr Boden mit als so eine einzelne kleine Wurzel. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, Height Above Ground. Das heißt, wie hoch ist die Pflanze über Grund, was im Grunde für die eher so ein Begleiteffekt letztlich ist. Ne? Weil wir dann durchaus auch sagen können, je nachdem von der Wuchsform her, können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel Erde da mitgenommen wird. Und das heißt, ich muss überhaupt erstmal die Feldfrucht an sich beschreiben. Und dann kommen im Grunde die zwei Sachen, die eher auf der technischen Seite sind. Nämlich zum einen, wie ist die landwirtschaftliche Praxis? Das heißt, in welcher Enge wird denn zum Beispiel die Frucht gesetzt? Wird das Ganze, und da werden wir sehen, wir nähern uns jetzt gleich global erstmal, zum Beispiel händisch gemacht oder maschinell? Das ist schon mal wieder ein großer Unterschied auch mit drin. Und das führt im Grunde dann auch letztlich zur Harvest-Technik, also zur Erntetechnik. Auch da wieder Methode, Geschwindigkeit, ne, wie tief muss ich quasi reingehen in den Boden, um die Feldfrucht rauszubekommen. Und selbst so Geschichten wie, was ich ganz schön fand, Equipment Maintenance. Das heißt, wie gut ist mein Gerät gewartet? Ein schlecht gewartetes Gerät reißt eventuell viel mehr raus, als es eigentlich müsste. Oder wenn es schlecht eingestellt ist letztlich. Sprich also in dem Sinne, könnte es also tatsächlich auch sein, dass ich einfach durch eine mangelhafte Wartung von meinem Fuhrpark mehr Boden entferne, als ich eigentlich wollen würde. Das sind also diese 5 Schubladen, in die die denken. Also klimatische Randbedingungen, Boden, die Feldfrucht selbst, ausbringen und ernten. Also eigentlich eine recht plausible Geschichte. Und wenn ich das mal so fragen würde, für uns das Ungewohnteste ist ja Nummer 3, die Feldfrucht. Hast du da schon irgendwie so ein Gefühl, welche kommen denn da in Frage? Also was wären da so die Verdächtigen?
Auf jeden Fall Kartoffeln. Sind mir sofort natürlich im Gedächtnis, was wir in der Abbildung sehen, deswegen denke ich da natürlich auch dran, sind irgendwelche Rüben, also entweder sind das Zuckerrüben oder Futterrüben, genau. Ja. Auch Moorrüben, ne? Das wäre so das Erste, was mit Spargel hätte ich jetzt auch noch im Sinne.
Spargel haben sie auch mitgenannt, genau. Ja. Und das zeigt eigentlich, was sehr schön ist jetzt gerade, weil deine Nennungen waren genau meine Nennungen. Ja. Ich bin immer erstmal Gedanken über Töfte und Zuckerrübe, das heißt Kartoffel und Rübe, ne? Aber das ist brutal europazentrisch. Denn was die auch gemacht haben, was ich sehr sympathisch finde, die haben überhaupt erstmal geguckt, okay, in unterschiedlichen Erdteilen, was wächst denn überhaupt an unterschiedlichen Feldfrüchten, die also in der Erde reifen? Ja. Und das sind alleine schon super interessante prozentuale Anteile, wo man echt so sieht, Europa ist das Kartoffel- und Rübenland. Ne, also wir haben im Grunde eine relativ große Fläche auch. Ich zoome für uns mal ran. Ihr könnt das natürlich im Paper auch machen. Wo man also wirklich sagt, unser Kreisdiagramm für Europa besteht im Grunde aus zwei dominanten Oberarten. Und das ist tatsächlich einfach Kartoffel und Rübe. Ne? Das ist es im Grunde. Das sieht aber in allen anderen Landeserteilen, sieht das tatsächlich deutlich anders aus. Und selbst, sage ich mal, in eher westlichen Anbaukulturen wie Nordamerika sieht unser Diagramm schon sehr, sehr verschoben aus. Weil da kommen dann zum Beispiel Geschichten rein, wie der größte Anteil sind Erdnüsse. Na, also wo wir quasi in Europa null drüber nachdenken, weil es einfach sehr vernachlässigbar ist im Anbau. Kartoffel ist das zweite da tatsächlich auch, aber tatsächlich die Erdnuss ist so das Ding, was dann am meisten wehtut. Oder was wir ganz häufig eben haben in Südamerika, in Afrika, ist Maniok. Ne? Das ist zum Beispiel da der große Anteil, der uns mit reinspielt, wo man also dann auch so quasi das Kartoffelsurrogat hat, was auch anders wächst. Also Maniok ist so ein Ding, was eben auch so in Beinchen wächst, also in unterschiedlichen Knollen nebeneinander weg, die dann auch wieder den großen Anteil ausmachen. Oder, was ich ganz spannend fand, hätte ich nie vorher gewusst, das ist so eine Trivial Pursuit-Frage gewesen, fast die Hälfte aller im Boden wachsenden Geschichten in Ozeanien ist die Süßkartoffel. Ne, das ist so das dominante Ding da. Völlig random, also ich wüsste jetzt auch nicht, warum da gerade jetzt die Süßkartoffel so dominant rausklackt, aber es ist halt so, ne? Also wir sehen, unsere europazentrische Sicht gibt uns da auch so einen gewissen Bias, ne, in diesen Daten damit drin, weil wir sind eher die Ausnahme. Also was tatsächlich weltweit am meisten reinfällt, ist Maniok mitunter und die Erdnuss. Das sind so die Dinger, die relativ häufig auf dem größten Alter der Fläche auch unterwegs sind. Und dann, wenn man sich das auf der Karte anguckt, haben wir dann auch noch Gebiete, also Afghanistan ist so ein Outlier, den haben sie irgendwie im Datensatz ziemlich bösartig dann auch eingefärbt, als sehr stark anfällig eben für diese Art der Erosion. Aber gerade in den äquatornahen afrikanischen Ländern haben wir eigentlich so einen Perfect Storm. Wir haben ziemlich intensive Niederschläge, eigentlich ja täglich auch durch das Tageszeitenklima. Wir haben eher nachteilige Anbaubedingungen, vieles auch tatsächlich per Hand, wo nicht so gut gesäubert wird, wie es maschinell zum Beispiel der Fall ist. Und vor allem dann halt eben auch über den Maniokanbau eine Feldfrucht, die auch relativ viel mitnimmt tatsächlich. Das heißt, wir haben so die Hotspots dieser erntebezogenen Erosion liegen tatsächlich im äquatorialen afrikanischen Bereich. Da sind so wirklich die modellierten oder angenommensten höchsten Margen eben zu sehen. Und das ist schon ganz interessant. Also bei uns, wir sind zwar auch schon mit drin, dass man sagen kann, okay, wo haben wir denn diese Anteile auch eben entsprechend von diesen Feldfrüchten? Und naja, wie gesagt, die liegen bei über 50% im Anteil in den äquatornahen afrikanischen Ländern. Also das meiste, was dort angebaut wird, sind Arten, die in der Erde reifen und nicht eben obendrauf, wie wir das bei unserem Weizenfeld uns dann vorstellen, wo ich im Grunde nie in den Boden rein muss. Na, das mähe ich dann eben obendrauf ab. Und das zeigen dann halt eben auch diese Metastudien, dass wir also in diesem Zusammenspiel, wie viele Arten oder wie ist der Artenanteil von im Boden wachsenden Feldfrüchten in Kombination eben mit nachteiligen Anbaumethoden, dass wir also dort in diesen Bereichen tatsächlich die höchsten Ernteerosionsraten auch mitsehen. Wenn man sich jetzt fragt, so, wo liegen die denn ungefähr, sind so die Spitzenwerte tatsächlich in dem Bereich auch mit drin, wo wir sagen würden, das ist schon so eine wasserbezogene Erosion, die wir eigentlich nicht unbedingt sehen wollen. Ne? Also die Maximalwerte, die laut Studienlage vorliegen, alleine zum Beispiel für eine Kartoffel, rangieren wahnsinnig weit, weil die Kartoffel, die kennen wir jetzt ja, die können wir so einordnen. Wenige Studien, klar, muss man sagen, aber die haben im Grunde so eine Range so zwischen eine Tonne pro Hektar bei der Ernte bis Studien, die bis auf 45 hochgegangen sind. Und letztere Zahl wäre dann definitiv schon was, wo ein paar Alarmglocken angehen sollten, weil wir da eigentlich schon sagen würden, okay, das wollen wir tatsächlich möglichst reduzieren. Also solche Abtragsraten, das wäre bei einer wassergebundenen Erosion, wäre das bei weitem schon in der höchsten Gefährdungsstufe dann drin. Wo wir eigentlich sagen, da sind alle Ampeln auf Rot gestellt, da müssten wir was tun. Na, und das ist halt das Interessante. Also wir sind wirklich noch in einer sehr vagen Situation. Und die Studie ist jetzt ja knapp 3 Jährchen alt. Also ist noch jetzt nicht irgendwas, was man vor 10 Jahren mal hatte, diesen Gap da im Wissen. Selbst für eine Feldfrucht haben wir eine absurde Range an Abtragswerten mit drin. Ne? Und die Spitzen liegen aber tatsächlich alle so im Bereich der Wassererosion, dass man also wirklich sagen muss, so um die 20, 30, 40 Tonnen pro Hektar fahren wir durchaus studienbezogen schon mit rein. Das ist relativ viel. Also es gibt eine gut zusammenfassende Tabelle ihrer Gesamtstudien da drin. ganz viele Studien haben sehr kleine Werte. Das muss man ganz klar auch sagen. Also die wirklich in einer Range weit unter einer Tonne Projekte liegen. Aber wir haben eben entsprechend auch einzelne Studien, die auch in Abhängigkeit von der Bodentextur und entsprechend auch von den Randbedingungen her schon auch mal Werte ausspucken, die in hohen ein- bis niedrigen zweistelligen Bereichen da noch mit drin liegen. Und das ist natürlich eine große Frage, wo liegen wir denn da ungefähr? Würden wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen in Bereiche direkt vor der Haustür, da gibt es tatsächlich dann so ein paar deutsche Studiendaten, die zumindest mal modelliert wurden. Und zum Beispiel eine Zuckerrübe ist da so der Klassiker, den wir auch in der Tabelle drin finden. Der rangiert aber halt auch in so einer Range zwischen 5 und 7 Tonnen pro Hektar pro Ernte dann wohl gesehen. Und das ist schon nicht wenig. Also wenn man überlegt, wie viel Erde dann im Grunde einfach mitgezogen wird und auf dem Acker dann letztendlich fehlt.
Ja, das ist spannend, wie viel man eigentlich auch aus nur 36 Studien rausholen kann. Ich hätte jetzt, wenn ich vor dieser Aufgabe gestanden hätte, hätte ich mich ehrlich gesagt erstmal gefreut. Ich denke so, okay, das ist schon das Ende der Fahnenstange, bist du relativ schnell durch damit, kannst das relativ gut zu Papier bringen. Aber ich muss sagen, ich bin immer noch erstaunt davon, wie sich diese erosionsgefährdenden Feldfrüchte tatsächlich auf die Welt verteilen. Das hat mich gerade wirklich nochmal ein bisschen runtergeholt. Ne? Stichwort Globalisierung, denkst du nicht dran? Wir sagen sofort die Kartoffel, und die Kartoffel, das hatten wir, glaube ich, als Beispiel noch nicht gesagt, spielt in Afrika zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Das ist überhaupt nicht dargestellt.
Da ist, wie gesagt, Maniok genau das Surrogat dafür. Ne?
Ja, genau.
Und das dann aber in Massen wirklich. Ja. Also, weil, wie gesagt, äquatornah, wir haben über 50% allem, was angebaut wird, wird aus der Erde gezogen.
Ja.
Und damit geht potenziell auch Boden verloren.
Ja.
Und das ist ja echt, ne, man, da sieht man halt, was man einfach so für ein Kulturlandschaftsbild hat und für ein Landwirtschaftsbild hat. Wir kennen das Weizenfeld, das Rapsfeld, ne, und so alles, was auch Oberflächen gebunden im Grunde weggeerntet wird. Und wenn es halt unter der Erde ist, ja, und das geben die Zahlen ja auch genau her, Kartoffel oder Rübe.
Ja.
Und dann gibt's halt noch die kleinen Dinger, sowas wie ein Spargel oder mal eine Moorrübe oder sowas, ne, was dann halt auch mit reinkommt. Aber die überwältigende Mehrheit findet entweder über der Erde statt oder ist Kartoffel oder Rübe. In Gesamteuropa. Was sehr, sehr spannend tatsächlich ist, so von, also es hat mich auch mal so ein bisschen gegroundet, wieder so zu überlegen, ach guck, ne, da hat es wieder einen riesen Bias, weil du denkst einfach an diesen Kategorien, die man selber kennt, wenn man draußen vor der Haustür rumläuft. Ne? Mhm. Das muss nicht allgemeingültig sein.
Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht Frage an euch da draußen, ich glaube, wir können das nur mutmaßen, warum ist das eigentlich so? Warum wird bei uns, sage ich jetzt mal, relativ viel oberirdisch angebaut und vielleicht in anderen Bereichen der Erde nicht? Ist jetzt mal aus der Hüfte geschossen, aber vielleicht kann das jemand beantworten. Hatte vielleicht was mit Luftfeuchtigkeit zu tun oder wie auch immer. Wäre mal eine interessante Frage. Und das heißt jetzt, um eine erste Mini-Auswertung zu machen, wenn ich das aber weiß, wenn ich so erste Anhaltspunkte habe, um eben diese erntebedingte Erosion sozusagen einzuschätzen, dann kann ich anfangen, an den Rädchen zu drehen. Also wir hatten Wetter und Boden jetzt als Faktoren. Da wird man kurzfristig möglicherweise nicht so viel machen können, an den Kulturen letztlich, an den Pflanzenarten auch nicht, weil die Menschen sind nun mal ernährungsbedingt bestimmte Sachen gewohnt. Mhm. Das ist halt so. Aber Erntetechnik und die agronomische Praxis, ne? Also Reihenabstand,
was auch genau.
Da kann ich anfangen, dann rumzudrehen. Ja.
Genau, und da ist auch immer schön, um dieses Zwischenfazit zu ziehen. Die haben auch so ein paar Wahrheiten da nochmal zusammengefasst im Paper. Also wir können ja nur mal die Headlines quasi zitieren, weil es gibt da so paar Aspekte, die dann eben genannt wurden ganz zum Schluss. Also wir haben insgesamt 6 Aspekte, die man sich halt merken kann über diese Erosionsform. Das erste ist, dass diese SLCH, ich mache es erstmal im Englischen, wie es im Paper steht, only occurs by tuber and root crop harvest. Mit anderen Worten, bei Feldfrüchten, die unter der Erde wachsen. Zweite Wahrheit ist, diese Erosionsform tritt im Grunde dann auf in Intervallen, wenn wir halt eben in der Folgewirtschaft auf unseren Feldern entsprechende Feldfrüchte stehen haben. Mag jetzt eine triviale Wahrheit sein, aber das muss man natürlich auch mit einbeziehen, dass es halt immer davon abhängt, in welchem Zyklus bauen die Landwirte gerade entsprechende Früchte an. Was aber ganz spannend ist, fand ich, weil das unterscheidet es jetzt schon so ein bisschen von den klassischen Erosionsformen. Diese Erosionsform, ich zitiere, can occur at any relief position and parent material. Das heißt, es ist bei dieser Form völlig egal, ob ich in 10 Grad Hangneigung stehe oder auf 0 Grad Tischebene, Niederrheinebene. Ich ziehe halt immer Erde mit. Was schon mal ganz spannend ist, weil das, wenn man so drüber nachdenkt, differenziert sich schon ein bisschen von, je stärker geneigt, desto höher die Erosion und Abtrag bei Wasser zum Beispiel. Ne? Was wir auch haben, ist, das ganze Ding ist ubiquitär. Also die sagen auch, ne, also diese Erosionsform betrifft, wenn dann, die gesamte Feldfläche. Weil überall ziehe ich ja quasi was raus. Also es gibt keine punktuelle Konzentration, wie zum Beispiel bei wassergebundener Erosion. Und was auch sehr spannend ist, wir kennen ja eigentlich von der klassischen Bodenerosion die selektive Erosion. Dass wir also sagen, da haben wir so ein negatives Feedback im Grunde. Es wird ja meistens Feinsand bis Schluff sehr gerne wegtransportiert. Und die werden selektiv ausgetragen. Und das puffert irgendwann, wenn es ganz blöd gelaufen ist, allerdings schon, die Bodenerosion wieder runter. Weil wenn dieses leicht erodierbare Material nicht mehr da ist, naja, dann habe ich halt gradiert, ne? Das heißt, ich habe grobes Material oder sehr sticky Material dann halt nur noch da, was eventuell dann einfach verhindert, dass es einen weiteren Abtrag gibt. Und da sagen sie bei der Erosionsform hier, das ist völlig egal, welche Korngröße ihr habt, das ist nicht selektiv. Das heißt, wenn mitgezogen wird, ist das völlig egal, es muss halt nur dran kleben. Das muss man ganz klar aber auch sagen, kontraindiziert so ein bisschen einige Befunde, weil sie eigentlich auf der anderen Seite sagen, je tonhaltiger, desto mehr Erosionsform gibt es und das ist auch eigentlich plausibel, weil wir halt bei so sticky Material, was halt gut kohäsiv aneinander babst, das babst natürlich auch gut an der Rübe oder an der Kartoffel oder Maniok oder sonstigem. Das heißt, ja, das würde ich nur so halb unterschreiben, tatsächlich diese Aussage. Und was aber dann halt ganz klar ist, ihr letztes Urteil ist, dass diese Erosionsform vergleichbare Erosionsraten zeigt wie die klassischen, also Wind und Wasser. Das heißt, die gehen erstmal davon aus, nach ihrer Metastudie, wir sollten es tatsächlich nicht ignorieren. Und wir merken auch an, das ist so ihr Research Challenges and Future Needs, wie sie so gerne, also der klassische Ausblick, ne? Haben halt gesagt, es gibt viel zu wenige Studien. Das muss man klar sagen. Also auf dem Stand ihres Review Papers, 36 weltweit, ist nicht viel. Und das Schöne ist, also sie haben nicht nur den Mund vollgenommen, sondern sie haben dann auch nachgezogen, was ja wissenschaftstaktisch eigentlich gar nicht mal so doof ist. Wir haben, um das mal so ein bisschen zu flankieren, noch ein, zwei By-Paper noch dazugepackt. Die müssen wir und werden wir auch gar nicht in der Tiefe jetzt besprechen. Nur aus der gleichen Forschergruppe haben wir 2 Jahre später mal eine Studie, die sie wirklich durchgeführt haben, in Norddeutschland zur Zuckerrübe, wo wir dann auch entsprechend mal Zahlen haben. Also wo wirklich dann entsprechende Versuche gemacht wurden, die Zuckerrüben genau ausgemessen wurden. Interessant auch zum Beispiel, dass dann noch die Feldfrucht noch genauer beschrieben wurde. Wir hatten ja gerade eben dieses Verhältnis, wie viel Gramm pro Gramm Feldfrucht wird denn rausgeholt. Die sind in ihrer Zuckerrübenstudie tatsächlich auch hingegangen und haben dann zum Beispiel anhand der Morphologie der einzelnen Rübe geguckt, wie ist so das Verhältnis Volumen zur Oberfläche zum Beispiel. Ne? Also auch da ist ja dann die Wuchsform wieder ganz unterschiedlich. Die haben dann auch mal wirklich durchgezogen und haben diesen Research Need, den sie so ausgewiesen haben, dieses Gap, was es da so gibt, tatsächlich auch mal versucht zu füllen. Ne? Sprich also gesagt, wir gehen mit unterschiedlichem Equipment auf diese Äcker, schauen uns mal an, wie eng steht denn da die Zuckerrübe, wie viel Boden ziehen wir dann damit und so weiter und so fort. Das heißt, das ist mal wirklich dann 2 Jahre später nicht nur gefordert, sondern auch eingelöst, dass man mal eine Studie hat, die dann auch mal wirklich quantifiziert, wie viel kriegen wir denn im Grunde an Erosionsrate durch dieses Rausziehen dann eben mit. Und da machen wir jetzt aus unserem Herzen noch keine Mördergrube. Die Raten waren um die 5 Tonnen pro Hektar pro Ernte, was schon okay gut ist. Ne? Das ist also schon ein etwas höherer Wert, wo ich jetzt nicht sagen würde, trivial, dass das lassen wir so unter den Tisch fallen. Die haben das auch mit einer 3-Jahres-Periode dann durchgemessen und haben sich dann auch eine sehr, sehr schöne Grafik, da haben wir schon im Vorfeld drüber gesprochen, mal so angeguckt. Ne? Also was korreliert denn überhaupt miteinander? Weil wir sind ja eigentlich jetzt noch so an einem Punkt in der Forschung, wenn es so wenige Studien gibt, die ja im Grunde erstmal eruieren muss, okay, was hängt mit was zusammen? Was korreliert? Und dann kennt man das ja aus der Statistik vielleicht, Korrelation muss ja noch keine Kausalität sein. Das heißt, der nächste Schritt ist dann ja überhaupt jetzt erstmal rauszufiltern, nur weil was korreliert, muss das ja nicht kausal miteinander verbunden sein. Dann nochmal wirklich in der Zukunft jetzt mal zu gucken, okay, was können wir denn wirklich festpinnen, was könnte eine echte Steuergröße sein? Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Punkt und auch das wäre ja mal interessant für zuhörende Landwirte. Das ist ja so eine richtige Grassroots-Sache, dass man mal einfach guckt bei einer Ernte, man greift sich mal random ein paar Rüben, ein paar Kartoffeln raus, wiegt die mal vorher, putzt die schön ab und wiegt die mal nachher. Und schon habe ich so eine kleine Testgröße dann im Grunde laufen. Ne? Und momentan, also das zweite Paper ist von 24, das ist also noch relativ frisch, ist man echt noch so in der Eruierungsphase. Mal zu gucken, was hängt denn da überhaupt miteinander zusammen und wie können wir da eventuell auch ein bisschen was optimieren. einfach im Erntegeschehen, im Ernteprozess, was ich eigentlich echt, wie gesagt, ganz spannend finde. Weil den Versuch könnte jede zuhörende Person da draußen machen. Einfach mal irgendwie nach einer Ernte gucken, vorher wiegen, sauber machen, nachher wiegen. Wie viel hängt an einer Rübe? Wie viel hängt an einer Kartoffel dann im Grunde dran? Was ja schon ganz spannend ist, mal dann zu gucken. Ne? Also wenn ich ein paar Randbedingungen noch weiß von so einem Plot oder von einem Feld, dass man vielleicht mal schauen könnte, ne? Also was hat's damit so auf sich? Und der Aspekt, der ist halt nicht nur für Deutschland interessant, auch das wollte ich da nochmal mitgeben, so als Info mit dazu. Ich hatte nochmal in den Shownotes ein drittes Paper mit drin, was auf europäischer Ebene reinguckt. Du kanntest den Herrn auch schon. Das sind so relativ große Namen in der Erosionsforschung, hier Panagos, Borelli, Pösen. Die haben sich tatsächlich mal auf Modellbasis. Also da muss man wieder mit einem großen Körnchen Salz das lesen, wie der Engländer so gerne sagt. Also da muss man natürlich sagen, ne, die haben sehr großflächige Informationen eingefüttert und haben auch schon vor der Metastudie sogar, also das, dieses Paper ist auch in der Metastudie drin, haben sie 2019 mal evaluiert, wo liegen wir denn ungefähr europaweit genau bei dieser Erosionsform. Und das Schöne ist, die Europäische Union, den Link haben wir auch in die Shownotes reingepackt, bietet tatsächlich auch auf Antrag, das heißt, man muss das einfach nur per E-Mail anfordern, so einen GIS-Datensatz, den man sich mal reinladen kann für unterschiedliche Zeitperioden von den 70ern an bis 2016. Was ist so geschätzt der Bodenverlust in Europa auf Basis von großflächigen Bodentexturdaten und Anbauarten? Ist wie gesagt ein ganz grobes Modell, aber vielleicht immer was ganz Nettes und Nützliches, um nochmal so ein bisschen reinzuschnüffeln. Also deshalb haben wir den Link da auch mit reingegeben. Das letzte Ding, was ich noch ganz spannend fand, weil es auch erwähnt war jetzt in diesem 24er Paper, wo sie also, würde ich mal, sich die Rübenernte angeguckt haben, da hatte bei mir auch was aus dem Studium geklingelt, weil es gab eine Maschine, die wurde tatsächlich immer wieder genannt, so als das schlimme Ding, was die Äcker ganz übel verdichtet. Das heißt, wir machen jetzt nicht unbedingt Werbung. Es gibt auch ganz viele andere tolle Hersteller von entsprechendem Feldequipment. Aber der gute alte Eurotiger von Rupa, das ist so ein Rübenvollernter. Ich weiß noch, dass damals Herr Petzold, wenn er es jetzt hört, damals in der Bodenkunde-Vorlesung immer gesagt hat, auf den Autobahnen haben wir ein Tonnenmaximum irgendwie, wie viel darauf fahren kann. Und jetzt guckt euch mal diesen Apparat an und der hat wie viel Tonnen, die er dann drauf macht auf den Ackerboden. Nein, ich habe mal einfach geguckt, ne, so Bedienungsanleitung. Kann man sich runterladen, ne? Also mal so Betriebsanleitung, was sollte man denn machen? Und das Schöne ist tatsächlich, es gibt nämlich ein paar Ausnahmen, wo man in der Praxis noch Erde an der Feldfrucht haben will. Und neben dem Tiger gibt es, was ich einen wunderschönen Namen finde, die Euromaus 4. Das ist momentan so der Standard der Verladetechnik von Rüben. Also sprich, dieses Ding ist offiziell dann tatsächlich ein Reinigungslader, wie es so schön heißt. Und da klickt es schon so ein bisschen. Ne? So Reinigung, genau das steckt da auch drin. Das heißt, die Dinger sind also in der Lage, die Rüben, die ja meistens so als Mieten, also als größere Haufen auf dem Feld abgelegt werden, eben auf den Hänger zu befördern und dabei zu reinigen. Das bedeutet aber für uns, wenn wir so weiter darüber nachdenken, dass ganz viel an dem Ernteerosionsmaterial sehr punktuell erstmal wieder auf den Acker gegeben wird. Nämlich an der Stelle, wo die Miete eben verladen wird. Das ist ja vielleicht schon mal hilfreich, dass man sagen könnte, okay, von der Ecke aus, ne, pflüge ich wieder in die Richtung und lass ein bisschen was vor Ort. Also es gibt tatsächlich extra Equipment, was schon reinigt im gleichen Gang. Und das, jetzt kann man wieder das Positive über das Equipment sagen, würde dafür sorgen, dass dieser Bodenverlust nach wie vor auf dem Acker verbleibt. Ich muss dann natürlich nur dafür sorgen, dass ich im Zweifel halt sage, durch weitere Bearbeitung, ich hole das von diesem einen Punkt weg. Aber was ich halt einen sehr spannenden Aspekt fand, war tatsächlich, dass es einen positiven Aspekt gibt, warum man so Erde noch dran haben will. Denn in der Betriebsanleitung unseres Eurotigers und der Euromaus heißt es tatsächlich, achten Sie beim Roden auf den richtigen Erdanteil an den Rüben. Etwas Erde, Erdanteil um 10-15%, schont die Rüben beim Verladen. Das heißt, man nutzt tatsächlich so ein bisschen diese Bodenschicht, damit das Zeug keine Katschen bekommt. Und dann gleichzeitig geben sie auch den Hinweis, ist der Erdanteil zu groß, können die Rüben nicht so zügig verladen werden. Das heißt, man versucht dann halt einfach durch langsamere Förderbewegungen mehr Erde vor Ort wieder abfallen zu lassen. Und es gibt einen schönen Tipp dann eben auch, werden Zuckerrüben unmittelbar nach dem Roden verladen, sollten sie bereits vom Rübenroder möglichst gut gereinigt sein. Werden frisch gerodete Rüben erst beim Verladen stark gereinigt, kommt es dabei häufiger zu Schäden am Rübenkörper als bei abgelagerten Rüben. Und es gibt einen weiteren schönen Punkt, der dann auch genannt wird, ist nämlich, dass wenn man erstmal diese Mieten anlegt und da ein bisschen Boden halt dran haben will, so als Puffer, so eine Art Airbag außen drumherum, sagen sie nämlich tatsächlich, okay, es gibt einen ganz guten Kniff, wie man das Zeug wieder los wird, denn sie schreiben halt noch weiter, bei sehr leichten und gut siebfähigen Böden sollten sie beim Roden einen geringen Erdanteil in der Rübenmiete einbringen. Dieser Erdanteil, also das heißt, die sagen sogar, kippt noch was drüber. Der Erdanteil bewirkt beim Verladen einen gewissen Dämpfungseffekt, das hatten wir gerade eben schon, der allerdings von den Reinigungsladern problemlos entfernt werden kann. Besonders bei klebrigen Böden, wir als Bodenkundler wissen jetzt, okay, nass oder tonhaltig oder beides, haften nach dem Roben trotz guter Reinigung meist noch hohe Erdanteile an den Rüben. Das heißt, wir sehen, da ist auch ein Problembewusstsein, nur halt aus einer ganz anderen Warte. Die geben halt einfach den Tipp, die Zuckerrüben sollten vor dem Verladen mindestens 3 bis 5 Tage in Mieten abgelagert und dabei trocken gehalten werden. Decken Sie diese Mieten bei nasser Wetterung möglichst ab und so weiter. Das heißt, im Grunde trocknet man diese anhaftenden Erdablagerungen im Grunde aus, damit sie nachher schön wegstauben. Das ist im Grunde dann so die Praxisanweisung. Aber ich fand es spannend, auch zwischen den Zeilen zu lesen, dass da durchaus ja valide auch gesagt wird, es haften noch hohe Erdanteile an den Rüben. Was ja eigentlich im Grunde genau das validiert, was die Forschung dann gesagt hat, nämlich wir haben da was, das man nicht unbedingt ignorieren sollte, weil da wird schon tatsächlich mit Material bewegt.
Das ist auch Wahnsinn. Also das ist sicherlich so diese technische Brille. Das heißt, da haben sich die Entwickler dieser Maschine sozusagen durch zielgerichtete Beobachtung dieses Wissen ja erarbeitet, durch Praxiserfahrung und so weiter und es niedergeschrieben. Die Wissenschaft macht das von der Pike auf gerade und schafft ein Problembewusstsein, ja. Und dann kommt irgendwann beides zusammen. Ich stelle mir das vor, so wie Rittersleut in Harnischen und mit Lanzen, ja, die aufeinander zurennen und sich fragen, was ist nun eigentlich das Beste für unseren Acker, ja, für unsere Ernte.
Wobei eigentlich, ich sag mal, wird ja auch schon relativ kompetent eine Lösung gesagt, weil eigentlich wollen ja alle das Identische. Am Endprodukt möglichst wenig Anhaftung, weil das ist nachteilig letztlich. Und eigentlich ist ja hier auch schon der goldene Weg genannt, dass wenn wir zum Beispiel sagen, okay, pass mal auf, da klebt halt Boden dran, macht eine Miete, deckt das trocken ab, bis das wirklich relativ staubtrocken ist, das Material. Und dann können also quasi unsere automatisierten Reinigungslader, wie sie ja so netterweise auch heißen, können also das Material dann relativ gut reinigen. Das ist ja im Grunde dann Lösung des Problems. Wenn ich dann weiß, okay, an der Stelle der Verladung wird das überschüssige Material einfach rausgesiebt im Grunde, dann kann ich das wieder verteilen. Und dann wäre die Geschichte eigentlich wieder zu Ende. Wenn man jetzt aber nicht wieder unsere sehr westlich zentrierte Sicht hat, weil was mache ich in Gebieten, wo eben nicht die Euromaus über den Acker fährt, sondern wo halt tatsächlich einfach rausgegraben wird, teilweise auch mit älterem Equipment oder tatsächlich per Hand, da habe ich die Möglichkeiten halt nicht. Und das sind auch dummerweise, das ist ja immer so, wo so ungute Dinge zusammenkommen, sind das ja auch häufig Regionen, die nicht so stark technisiert sind, wo wir anhand der Verteilung der Feldfrüchte gesehen haben, ja, die haben dummerweise auch noch den höchsten Anteil an in der Erde wachsenden Feldfrüchten mit drin. Ne? Das, ja, es gibt halt nicht immer die Möglichkeit, Technik und Geld auf das Problem zu werfen. Ne? Und da muss man dann immer so ein bisschen tatsächlich weiter mit diesem Problembewusstsein auch arbeiten, zu sagen, okay, gerade auch in tropischen Regionen, wo Bodenfruchtbarkeit immer ein heikles Ding ist, da möchte ich eigentlich alles vor Ort behalten. Ne, und nicht noch zusätzlich irgendwie verlieren durch simples Ernten im Grunde der Feldfrucht.
Ja, und das ist ein richtig gutes Stichwort, sicherlich auch für internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit an der Stelle. Ne? Weil Problembewusstsein schaffen ist das eine, ist natürlich jetzt die Frage, ob das gelungen ist. Wir haben zum Zeitpunkt dieser Meta-Analyse 36 Studien gefunden, das sind hoffentlich in der Zwischenzeit etwas mehr. Wir tun hier unseren Beitrag, Julian, um da ein Problembewusstsein zu schaffen. Aber dann, ja, natürlich, das muss auch in die entsprechenden Regionen transportiert werden. Da muss man gucken, wie geht man vor Ort dann mit diesem Problem um? Ja, welche Lösungen entwickelt man? Das ist mal das eine. Und was mich jetzt besonders mitnimmt, ist, dass ich noch mehr Anreiz bekommen habe, die Lehrbuchfolge zur Bodenerosion nochmal grundsätzlich zu überarbeiten, weil ich jetzt sag ich mal, noch mindestens eine neue Bodenerosionsform gelernt habe. Neben den bekannten Wasser- und Winderosionen gibt es auch DIN-Normen dazu. Haben wir jetzt eben Flugerosion, wir haben die innere Erosion sozusagen, Tunnelerosion hatten wir das, glaube ich, im Deutschen genannt, ne? Und wir haben eben die Erosion durch Ernte, durch Anhaftungen von Bodenmaterial in der Erntesubstanz sozusagen, die dann vom Feld abgetragen wird. Und ich glaube, das ist für mich Anlass, diese Lehrbuchfolge nochmal zu überarbeiten. Weil irgendwann wird das ja auch Einzug in die Lehrbücher finden und dann will ich ganz vorne mit dabei sein, Julian.
Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, also tatsächlich, das war jetzt auch so im Flow der Folge gekommen. Es wäre ja wirklich interessant, wenn wir also Landwirte mal mit dabei haben, die das vielleicht noch nie gemacht haben, einfach mal würde ich zu sagen, ey, wieg doch mal so ein paar Kartoffeln oder Rüben vorher, nachher, vor und nach der Reinigung, einfach mal um ein Gefühl zu bekommen. Ne? Also wie viel geht denn momentan bei meiner Technik, bei meinen Bodenbedingungen, also viel hängt ja auch wirklich mit der Textur und der Feuchtigkeit zum Erntezeitpunkt zusammen, aber wie viel verliere ich denn im Grunde? Ja. Also das fände ich auch hochspannend, hätte ich jetzt einen Acker, würde ich das wahrscheinlich auch mal irgendwie machen und sagen, okay, beim nächsten Mal misst da einfach mal, ne?
Aber Julian, du vergibst doch regelmäßig Bachelor- und Master-Arbeitsthemen.
Ja, Kartoffelzählerei. Super.
Sehr schön. Aber das wäre, ohne das jetzt konkret auf dich zu münzen, aber das wäre ja auch eine Option, wenn man sagt, okay, ich bin da ein bisschen planlos, wie ich das angehen sollte oder so, sich vielleicht mal vorsichtig an eine Hochschule zu wenden und zu fragen, ob man seinen Acker zur Verfügung stellt, sage ich mal, ne? Oder im Rahmen der regulären Ernte dann einfach ein paar Studis das mal messen lässt.
Wenn ich jetzt das 24er-Paper da auch sehe, das ist eigentlich eine gemachte Arbeit. Ne? Also wenn ich einzelne Feldfrüchte vermesse, ne, und auch wirklich mal diese ganzen Metriken dann erstmal ziehe, also leichter kriegst du fast keinen Ruderansatz. Und der ist ja echt low-tech erhoben dann. Ne? Also ich muss im Grunde nur messen und letztlich wiegen, was da noch dran babst. Wenn ich dann noch glücklich bin, kriege ich noch die Textur, die Bodenfeuchte und ein paar Randbedingungen noch mit dazu. Aber da könnte man ja schon so erste Dinge tatsächlich mit anfangen. Ne?
Ja, dann ab in die Spur, liebe Landwirte. Ihr könnt ganz vorne mit dabei sein. Ich bin übrigens bei unserem Top-Hörer und Freund Michael vermutlich im Spätsommer zugange. Michael, wenn du da ein bisschen was vorhast mit mir, dann können wir sowas auch mal machen. Nee, ist eine schöne Sache, ist eine neue Perspektive, ist eine wichtige Perspektive. Und was ich auch überdenken muss, Jürgen, ist ja immer so mein Standardsatz. Wir versuchen, Bodenbewusstsein zu schaffen und da habe ich bisher immer gesagt, sei ja, du kannst heute in den Supermarkt gehen und kannst Gemüse kaufen sozusagen, ohne dass da auch nur ein Klumpen Boden dran ist. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ganz ehrlich, jetzt vor dem Hintergrund dieses Themas. Weil das hat mir Carsten Müller, Professor an der TU Berlin, auch schon gesagt, als ich ihn damit konfrontiert habe. Er hat gesagt, ja Moment mal, der Boden soll ja eigentlich auf dem Acker bleiben. Ja? Also wie macht man da die Abwägung? Vielleicht ist es ein guter Weg, dann zu sagen, okay, industriell produziertes Gemüse sollte so sauber wie möglich sein. Aber dann schafft zusätzliche Bildungsangebote, wo Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene vielleicht mal wirklich auf dem Acker Praxiserfahrungen sammeln können, dass sie den Bezug zum Boden herstellen. Vielleicht ist das ein guter Zwischenweg, ja?
Naja, auf jeden Fall.
Dann trete ich nicht wieder in dieses Fettnäpfchen. Also ihr seht, mein Lernprozess ist auf jeden Fall angestoßen, Julian. Vielen, vielen Dank, dass du dieses tolle Thema vorbereitet hast. Und der Gedanke ist dir beim Kartoffelschälen gekommen. Das finde ich herrlich, wie wir unsere Alltagserfahrungen nutzen sozusagen, um neue Themen für euch aufzugabeln. Und Kartoffeln schälen ist ja nun wirklich eine furchtbar monotone Tätigkeit. Jederzeit auch mit dem gewissen Thrill behaftet, dass man sich nicht in die Pfoten schneidet. Und dabei so tolle Einfälle zu haben, Jürgen, ganz grandios. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und was wir auch sagen können, ist, ich glaube, Markus Dotterweich, der zittert in der Zwischenzeit etwas. Der hat auf jeden Fall was gespürt, weil dieses eine Paper von, das war jetzt Sackau, ne?
Genau.
In dem Fall.
Dürfte aus dem gleichen Cluster sein, weil die meisten AutorInnen im Team sind völlig identisch zu unserem eigentlichen Hauptpaper.
Ja, und die haben aber wirklich so toll illustriert, dass das schon Markus Dotterweich Qualitäten hat. Ich vergebe jetzt mal beim Drüberfliegen, ich müsste da nochmal sinnieren, aber ich vergebe 0,8 Markus Dotterweich.
Oha.
Ich finde das kreativ zusammengestellt, ne? Also vor allem diese lineare Regression versus Korrelationskoeffizienten. Das einfach mal in so einem Quadrat darzustellen, du hattest das ja vor der Aufnahme auch gesagt, ne? Typischerweise ist in solchen Korrelationsquadraten dort die Hälfte leer und einfach diese Fläche auch zu nutzen, um die lineare Regression darzustellen, das ist simpel.
Und dann eine Schriftgröße, je nach Stärke der Korrelation und so, da sind schon ein paar ganz, ganz nice Kniffe mit drin. Ne?
Also wirklich toll, großartig. Nee, 0,8 Markus Dotterweich ist gerechtfertigt.
Rhythmisch skaliert oder linear, das ist jetzt die Frage.
Es
ist gefährlich.
Oi, oi. Nee, Markus ist aber noch nicht geschlagen. Es hat noch nicht den einen Markus Dotterweich gegeben. Den haben wir noch nicht vergeben, aber das kommt schon ziemlich nah ran, würde ich sagen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir dann noch ein Körnungsdreieck weiter hinten, ne?
Ja, haben sie auch noch. Also das kam ja dann auch zu diesem Punkt hin, ne? Also ist dann, kriegen wir denn tatsächlich irgendwie eine Selektivität noch hin, ne? Also was ist denn quasi dann wirklich auf den Sites an Bodenart gewesen, und das ist auch recht überzeugend, weil da sind sie schon, klar, sie haben das amerikanische genommen, ne? Die USDA hat ja nochmal weniger Kategorien, das macht es immer ein bisschen leichter, in der identischen zu liegen, als wenn wir jetzt nach K6 arbeiten, aber Mai, die sind alle schon so in der gleichen Kante gewesen. Das heißt, die Ausgangsbedingungen waren so gesehen quasi normiert. Ne?
Ja. Also toll illustriert und macht mir jetzt auch richtig Freude und Lust, mal in dieses Paper reinzugucken. Das hat man eben dann davon, wenn man so gut illustriert. Ja, beim Überfliegen, was machst du als erstes? Du liest den Abstract, interessiert mich das ja oder nein? Und danach guckst du mal kurz rein und dann bildest du dir sozusagen eine Meinung, wie du emotionstechnisch zu diesem Paper stehst. Und wenn das dann gut illustriert ist, hast du doch gleich richtig Lust, das zu lesen. Nee. Ein tolles Thema, Julian. Ich habe ganz viel gelernt. Die Hörerinnen und Hörer da draußen sicherlich auch. Und bevor wir zur Abschlussrunde kommen, möchte ich gerne nochmal auf den Bodenmikrofonverleih hinweisen, der in diesem Jahr auch wieder gestartet ist. Und neben dieser erntebedingten Erosion, die man beobachten kann bei der Ernte, ist auch das Bodenmikrofon eine tolle Gelegenheit, den eigenen Bezug zum Boden zu stärken. Was eine Überleitung. Das rahme ich mir auf jeden Fall ein, akustisch. Der Bodenmikrofonverleih 2026 ist gestartet. Ich will mich nicht beschweren, dass zu wenig Leute sich gemeldet haben. Es hat sich ein ganzer Schwung an Leuten gemeldet. Aber ihr müsst wissen, wir haben mehr Mikrofone, die wir verleihen in diesem Jahr. Es gibt mehr Ausleihslots. Also ihr könnt ab März 2026 bis in den Oktober rein tatsächlich diese Bodenmikrofone leihen. Wenn ihr sagt, März ist mir eigentlich noch ein bisschen zu kalt, ich habe ja irgendwo mal gelesen, dass das Bodenleben auch temperaturabhängig ist, kriegt ihr von mir auch gratis noch ein paar tolle Tipps. Man kann zum Beispiel immer in Kompost das Ganze gut machen. Man kann Kompost auch indoor kultivieren, sodass man dann dort die Bodenlebewesen hören kann. Die Tipps gibt's alle gratis, ne? Ihr kriegt einen Support, ihr kriegt die Bodenmikrofone und ihr habt auch die Gelegenheit an der Soundmap der Bundesrepublik Deutschland. Die ist jetzt gerade in den letzten Zügen. Wir erstellen die gerade aus den Aufnahmen des Vorjahres. Die wird dann rechtzeitig zum Start des Bodenmikrofonverleihs auch veröffentlicht. Und auch zu dieser Soundmap der Bundesrepublik Deutschland könnt ihr eure eigenen Aufnahmen dann beitragen, sodass die Leute mal hören, wie der Acker bei euch um die Ecke oder das Waldstück oder die Grünlandfläche oder die Flussaue oder was auch immer tatsächlich klingt. Ja, wenn es euer eigener Garten ist, dann anonymisieren wir das auch. Aber das ist ja eigentlich der Hintergrund, dass die Leute mal deutschlandweit in den Boden reinhören können. Lacher See, Julian, ist vielleicht nicht so praktisch. Brackwasserfläche, da hörst du vielleicht was anderes. Aber bei euch soll es ja auch ganz schnucklige landwirtschaftliche Böden geben zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Genau. Also nutzt das gern, Link ist in den Shownotes, da kriegt ihr alle Infos, habt so ein Formular, da könnt ihr eure Wunschzeiträume hinterlegen und dann melde ich mich bei euch, wenn ihr da Lust drauf habt. Wer auf jeden Fall Lust hatte, uns etwas in den Hut zu werfen im Verlauf der letzten Woche, ist die Katharina und der Mario. Die haben für den Zollcast etwas in den Ring geworfen, mit dem wir gut wirtschaften können. Wir schaffen davon technisches Equipment an und stützen unsere digitale Infrastruktur. Vielen Dank, Katharina und Mario, dass ihr das für uns gemacht habt an dieser Stelle. Ja, wenn ihr noch was machen wollt oder sagt so, an der einen oder anderen Stelle hat der Christoph heute komplett daneben gehauen. Julian war klasse. Ich glaube, das muss man nicht diskutieren, aber Christoph hat es vielleicht mal wieder übertrieben mit seinen Anmerkungen. Ist info@zollcast.de natürlich eine gute E-Mail-Adresse. Er könnte das alles loswerden. Wir diskutieren das und bereiten das auch gerne auf, wenn der Julian das nächste Mal wieder dran ist oder wenn ich das nächste Mal dran bin, je nachdem. Darüber hinaus könnt ihr uns auch relativ niedrigschwellig in verschiedenen sozialen Medien schreiben. Die Links zu diesen findet ihr im Linktree, auch unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch mal diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch, sichtbar zu werden und ist für uns auch so ein kleines, ja, Wertschätzungsschmankerl, wenn wir sehen, ah, wir haben da bei der großen Podcast-Plattform zum Beispiel immer noch 4,9 Sterne und relativ viele Bewertungen. Das macht uns froh. Julian, es ist spät. Ich würde sagen, wir machen einen Sack zu, einen Deckel drauf. Die Bodenerosion machen wir fertig an der Stelle. Das war Soilcast Folge 180 vom 11. Februar 2026. Und der Julian und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschö.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.